Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Die heutige Textlesung zur Predigt steht, wie bereits schon erwähnt, in Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Es geht um das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Das Wort Talent kann durchaus verschiedene miteinander verwandte Bedeutungen haben. In der Antike war ein Talent nicht eine besondere Münze, sondern ein Gewicht. Ein Talent Gold war mehr wert als ein Talent Silber. In Vers 18 unseres Gleichnisses wird ein Talent Silber mit Geld übersetzt. Und heutzutage verstehen wir unter Talent Fähigkeiten und Begabungen, die jeden von uns so einzigartig und wertvoll machen. Nicht alle haben gleich viel Talent bekommen. Aber jeder sollte seine Gabe treu und eifrig einsetzen, damit sie für Jesus einen Gewinn erzielt. Denn wenn er wiederkommt, ist die Zeit des Wirkens zu Ende. Dann folgt die Abrechnung. Wir lernen aus diesem Gleichnis, dass uns die Liebe und Güte des Herrn Jesus zu einem treuen und hingebungsvollen Dienst motivieren möchte. Und nun lese ich den Bibeltext. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft, und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir 5 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte, und sprach, Herr, du hast mir 2 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen. So hätte ich bei meinem Kommen das Meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, dort, wo das Heulen und Zähneknirschen ist. Ich möchte mit Ihnen beten und bitte Sie dazu aufzustehen. Vater im Himmel, du schenkst uns diesen Text und wir können ihn nur durch deinen Geist verstehen. Du hast uns vom ersten Augenblick an geliebt, hast uns geschaffen, uns mit Fähigkeiten und Begabungen ausgestattet. Du hast uns reichlich gesegnet. Mit deiner Kraft und Hilfe ist viel mehr möglich, als wir uns je vorstellen können. Wenn wir unsere Talente, deine Gaben an uns zum Guten einsetzen, so bauen wir an deiner Welt. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass unsere Talente zu deiner Ehre Früchte tragen. Dafür danken wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit biblischen Geschichten, aber ich erlebe es, dass bestimmte Geschichten mein Leben prägen. Das Gleichnis, das Monika Schindler uns gelesen hat, begleitet mich durch mein ganzes bisheriges Leben. Schon als Mitarbeiter in der Jugendarbeit vor 4 Jahrzehnten durfte ich eine Andacht darüber machen. Diese Geschichte hat mich geprägt und mich in die Mitarbeit in das Reich Gottes hineingerufen. Obschon es natürlich in meinem Fall auch eine familiäre Prägung sein kann. Ich weiß nicht, vielleicht, ob wie der eine oder andere weiß, ist vor genau einem Monat meine Mutter verstorben. Und als wir für die Trauerrede der Pastorin ihren Lebenslauf zusammengestellt haben, fiel mir nochmal neu auf, dass meine Mutter auch von klein auf eine Mitarbeiterin im Reich Gottes war. Als junge Frau in der Mädchenarbeit der Gemeinschaft, als Mitarbeiterin im Frauenkreis der Kirche und später als Leiterin einer Seniorentanzgruppe in unserem missionarischen CVM, aus dem ich komme. Und das sind nur 3 der vielen, vielen Engagements. Kurzum, ihre Begabungen einzubringen und das Reich Gottes offenbar zu machen, das war ihr stets ein Anliegen. Und wir werden heute Abend noch sehen, was denn diese Geschichte, dieses Gleichnis damit zu tun hat. Es ist ja schon eine recht bekannte Geschichte und sie hat sogar unsere Sprache mitgeprägt. Da werde ich nochmal drauf kommen. Nebenbei bemerkt, wird uns diese Geschichte gleich 2-mal in den Evangelien erzählt. Wir haben vorhin die Matthäus-Variante gehört und ich werde aber später nochmal auf die Lukas-Variante eingehen, die ein paar interessante Unterschiede hat. Nun, um was geht es in diesem Gleichnis? Es geht um etwas Anvertrautes. Aber geht es hier um Vertrauen oder Misstrauen? Um Wachstum oder vielleicht nur ein Loblied auf den Kapitalismus? Es soll doch ums Reich Gottes gehen. Von daher drängen sich immer viele Fragen auf, wenn man dieses Gleichnis liest, die es zu klären gilt. Und ich will über 3 davon heute nachdenken. Erstens, was ist da eigentlich wem anvertraut? Zweitens, warum sollte ich überhaupt etwas tun? Und drittens, wohin wird uns das führen? Was ist da eigentlich wem anvertraut? Am Anfang sagt Jesus, dass das Reich Gottes ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte. Es geht um das Reich Gottes, das Himmelreich, von dem er selbst sagt, es ist mitten unter uns. Es ist mit Abstand das wichtigste Thema Jesu. Es ist seine eigentliche Mission und Botschaft. Wo Jesus ist, ist das Reich Gottes. Es ist das Reich, von dem er selbst sagt, es ist nicht von dieser Welt, sondern es kommt von Gott. Es hat seinen Ursprung im Immateriellen, im Göttlichen, in der Gegenwart Gottes, in der Liebe Gottes. Es kann hier also eigentlich nicht um etwas so Materielles und Triviales gehen wie Geld. Es geht um etwas, das mit dem Reich Gottes und seiner Verkündigung zu tun haben muss. Und, das sei am Rande vermerkt, in der Abwesenheit, in der körperlichen Abwesenheit des Herrn. Bei Lukas ist dieses Motiv noch sehr viel stärker ausgeprägt. Die Rahmenhandlung wird hier deutlich hervorgehoben. Hier wird von einem Mann gesprochen, der fortgeht, um ein Königreich zu gewinnen. Und dass Jesus seit seiner Himmelfahrt nicht körperlich auf Erden anwesend ist, muss ja kaum erwähnt werden. Also stellen wir die Geschichte in den Kontext unserer Jetztzeit. Also in die Zeit zwischen der ersten Himmelfahrt Christi und der Rückkehr unseres Herrn. Mit diesem Blickwinkel wird etwas deutlich. Es geht hier nicht um irgendwen. Es geht um uns. Es geht um seine Nachfolger, denn wir sind die Diener unseres Herrn. Als Jesus diese Welt körperlich verlassen hat, hatte die Welt ihre Menschen und die Ausbreitung des Evangeliums, das ist die Nachricht vom Reich Gottes, uns überlassen. Uns, seiner Kirche, der Kyriake Ekklesia, wie Paulus es bezeichnet, die Herausgerufenen des Herrn. Das meint die globale Gemeinschaft aller Christen. Wir sind diejenigen, die Jesus zu uns ruft, zu sich ruft und ihnen etwas in die Hände drückt, damit wir etwas tun in seinem Reich. Damit ist schon einmal die Frage beantwortet, um wen es hier geht. Offensichtlich geht es hier um uns. Was ist uns nun hier anvertraut? Im Text wird von Talenten Silber gesprochen. Monika hat es gesagt, das Talent ist ein antikes Gewichtsmaß und hat etwa 40 Kilogramm. So, man ist sich nicht so ganz einig, die einen sagen 38, die anderen 40. Ist auch ein bisschen schwer nach 2000 Jahren das rauszubekommen. Aber nehmen wir mal 40 Kilogramm, 5 Talente, was der erste Knecht bekommt, sind dann 200 Kilogramm Silber. Ja? Eine gigantische Summe Geld. Aber es geht hier ja eigentlich gar nicht um Edelmetalle und die Reichtümer dieser Welt. Es geht doch um das Reich Gottes. Deswegen haben die meisten Ausleger die Talente Silber als die uns persönlich anvertrauten natürlichen Begabungen und die Befähigung durch den Heiligen Geist interpretiert. Und das hat sich so weit ausgewirkt, dass der Begriff Talent, der ja nur ein antikes Gewichtsmaß ist, in unserer Sprache genau dafür steht, für Begabungen, für unsere Talente. Ich werde hier natürlich keine andere Interpretation bringen. Aber ich möchte eine Frage zu dem Bild stellen, das bei Monika auch gerade schon angeklungen hat. Sind es verschiedene Gaben in den Menschen? Und sind unsere Talente von unterschiedlichem Wert? Hat der eine mehr, der andere weniger? Was bedeutet uns das Bild? Der eine bekommt 200 Kilogramm Silber, das haben wir schon gelernt. Der zweite 80 und der dritte immerhin noch 40 Kilogramm Silber. In einer Gesellschaft, die so arm war wie zur Zeit Jesu, sind das alles unvorstellbare Reichtümer. Man misst Getreide in Talent, aber nicht Silber. Ein Talent Silber sind 6.000 Denar. 6.000 Denar. Ein Denar ist der Lohn eines Arbeiters für einen Tag. Ein Talent Silber bedeutet der Lohn für fast 20 Jahre Arbeit. Ein halbes Leben. Und für die Menschen damals fast sogar das ganze Leben. Wenn Jesus hier also eine Aussage darüber macht, was Gott in die Hände legt, dann ist selbst die kleinste Menge, die hier erwähnt wird, unglaublich viel. Doch wenn es um unsere Begabung geht, dann sagen wir gerne, ich habe doch nichts. Ich bin noch gar nicht begabt. Der andere, der ist wirklich begabt. Der hat ja so viel mehr und der ist so viel besser. Manchmal klingt da auch ein bisschen Neid mit. Wie oft lassen wir uns dann auch noch vom Neid zerfressen? Oder wir machen uns einfach klein und schlecht. Deswegen finde ich die Lukas-Sicht sehr spannend. Zum Nachlesen in Lukas 19, die Verse 12 bis 27. Hier bekommen alle die gleiche Menge Geld. Nämlich je ein Pfund Gold. Ich frage mich, spiegelt das vielleicht die Sicht Gottes wider auf uns? Sind es vielleicht nur wir, die unterschiedlichen Begabungen einen unterschiedlichen Wert beimessen und deshalb manche Gaben als mehr wert ansehen? Unsere menschliche Sicht ist dann vielleicht eher die Matthäus-Variante mit ihren klaren Abstufungen. Darüber sollten wir mal in aller Ruhe nachdenken. Wie auch immer. Eines sollte uns jedenfalls schon mal ganz klar geworden sein, und das sollten wir auch alle schon mal mitnehmen. Gott hat uns alle überreich beschenkt. Es ist viel mehr, als wir auf einmal verbrauchen können. Und jedem von uns ist ein Vermögen anvertraut. Und damit stellt sich natürlich die zweite Frage, warum sollte ich überhaupt etwas tun? Ist dir manchmal, wenn ich sehr müde bin, dann hat der dritte Knecht so meine ganze Sympathie. Er erscheint mir Gott doch manchmal als der fordernde und strenge Herr, als der, der erntet, wo er nicht sät, wo ich alles tun muss und Gott vielleicht nur kritisch an der Seite steht und mir nachher sagt, ah, das hättest du aber besser machen können. Und guck mal, da hast du versagt. Er ist dann derjenige, der die Finger in die Wunde legt und darin rührt. Und dieses Bild scheint ja irgendwie in dieser Geschichte zu stecken. Aber glauben wir wirklich, dass Gott so ist? Und glauben wir wirklich, dass wir so sind wie der faule Knecht? Ich glaube, hier ist ein entscheidender Punkt, den wir für uns selbst, für uns persönlich und in unserer Beziehung zu Gott klären müssen. Betrachten wir zuerst einmal die Seite Gottes. Wenn wir Gott verstehen wollen, dann müssen wir Jesus ansehen. Denn in Jesus zeigt sich Gott, wie er wirklich ist. Jesus ist bereit, für jeden Einzelnen von uns alles, aber auch wirklich alles zu geben. Wir kommen von Ostern her. Wir haben uns gerade erst daran erinnert. Und wann immer ich das Gefühl habe, er lässt mich allein mit meinen Aufgaben und Taten, dann fällt mir nachher ein, dass es in Wahrheit so ist, dass ich ihn draußen gelassen habe. Dass ich nicht gebetet habe, nicht nach seinem Segen gefragt habe und mich auch nicht unter seine Herrschaft gestellt habe. Denn unser Gott, das dürfen wir nicht vergessen, hat uns einen freien Willen gegeben. Und wenn wir nur aus unserer Kraft heraus handeln wollen, dann lässt er das zu. Aber ich kann da nicht erwarten, dass meine kleine Kraft endlos ist. Im Gegenteil, wenn ich mich nur auf mich selbst verlasse, dann bin ich schnell erschöpft und am Ende. Das Reich Gottes baue nicht ich. Mal ganz davon abgesehen, dass ich das auch nicht muss, denn das Reich Gottes ist schon da. Wenn ich aber aus der Kraft Gottes heraus handle und all mein Tun ihm immer wieder neu unterstelle, dann passiert etwas. Es liegt nicht nur viel mehr Segen darauf, nein, dann habe ich auch die Kraft dazu. Wie sagt Jesaja, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Je mehr ich auf Jesus schaue, umso mehr sehe ich die Liebe. Und je länger ich den Vater betrachte, steigt nicht nur meine Ehrfurcht vor ihm und seiner Schöpfung, sondern ich sehe seine Großzügigkeit, seine Güte, seine Geduld und seine unendliche Gnade. Das Wesen Gottes ist Barmherzigkeit und nicht Kritik oder Strafe. Ich glaube, die Antwort auf Ostern besteht darin, mich von meinem eigenen Willen frei zu machen und nur noch ihm zu dienen. Sein Wille geschehe, so beten wir. Und wenn ich das tue, dann ist manchmal in meiner Hand das Saatgut, das auf die gute Erde fällt und hundertfach Frucht bringt. Nicht, weil ich es kann, sondern weil er es will. Und die andere Seite, was ist mit uns? Wenn wir uns fühlen wie der faule Knecht, fühlen wir uns minder begabt, nicht gut genug für die Aufgaben, die sich uns stellen, ist es auch nicht alles viel zu viel irgendwie in der Gemeinde oder wo auch immer Gott mich hingestellt hat. Nach der Pandemie erleben wir einen irgendwie so einen Nachholbedarf und eine Veränderung in der Gesellschaft. Sagen wir nicht alle an manchen Stellen, ach, nee, dafür habe ich jetzt keine Zeit mehr und auch keine Lust, ich will das nicht mehr. Ich muss so vieles anderes nachholen und das, nee, das will ich nicht mehr. Manchmal ertappe ich mich auch dabei zu sagen, ich habe Angst, etwas falsch zu machen, denn man wird so leicht kritisiert heute. Die Gesellschaft scheint so polarisiert zu sein und insbesondere aus der scheinbaren Anonymität des Internets heraus. Deshalb mache ich doch am besten nichts. Besser stelle ich mich an den Rand und verstecke mich und meine Begabung. Das ist nachvollziehbar. Doch der gestrenge Herr sagt zu seinem Diener, er hätte das anvertraute Talent wenigstens den Wechslern geben sollen, also der Bank, damit es Zinsen bringt. Das klingt nach einem guten Rat, aber wie soll ich mir das vorstellen mit meinen Talenten? Was soll das bedeuten? Ich habe das schon erwähnt, ich habe über diesen Text oft nachgedacht und in meinem Leben bestimmt ein halbes Dutzend Andachten und Predigten dazu gehalten. Und ich frage mich das heute noch. Im Ganzen habe ich auf diese Frage schon mal drei Antworten gefunden. Die erste Antwort ist, beten geht immer. Also wenn ich meine, ich kann nichts, ich bin zu schwach, zu alt, zu müde, dann kann ich immer noch beten. Und das ist nichts Geringes. Glaubt das nur nicht. Im Gegenteil, es ist die Grundlage für alles, was wir gemeinsam im Reich Gottes tun. Ohne Gebet ist alles Tun nichts. Von daher bete. Bete ohne Unterlass, wie Paulus es schreibt. Bete für die Gemeinde hier und überall auf der Welt, dass die Liebe unseres Gottes sichtbar wird. Die zweite Antwort ist, stell das vermeintlich Wenige, was du hast, Jesus und seinen Leuten zur Verfügung. Denkt einmal kurz an die Szene der Speisung der 5000. Ja? Die Menschen sitzen da zu vielen Tausend. Die Jünger haben nichts. Sie haben nichts zu essen dabei. Aber es gibt diesen kleinen Jungen, der etwas Fisch und Brot hat. Wie sagt Andreas, der Jünger im Johannesevangelium, hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Hat der Junge nun viele oder wenig Gaben? Denken wir immer daran, es geht hier nicht um unsere Fähigkeiten, sondern um das, was Gott daraus machen will. Jesus macht aus diesem wenigen Essen, aus diesen 5 Broten und 2 Fischen, Unmengen an Essen. 5000 Leute werden satt und 12 Körbe voll bleiben übrig. Noch einmal, es geht nicht um unsere Fähigkeiten, sondern um das, was Gott daraus macht. Und die dritte Antwort, die ich habe, ist, lass dich vom Geist Gottes leiten. Ich hörte in einer anderen Gemeinde, habe ich mich mit einer Frau unterhalten, die zu den Stützen der Gemeinde gehört, und sie erzählte mir davon, wie sie zum Glauben gekommen ist. Sie ist zum Glauben gekommen, weil ein geistig behinderter Mensch sie immer wieder in den Hauskreis eingeladen hat. Und irgendwann ist sie hingegangen und dort hat sie Gott gefunden. Gott wirkt nicht durch Eloquenz, Rhetorik oder geistliche Schärfe, sondern durch Liebe, durch Freundlichkeit, durch Hingabe und Wärme. Es braucht keine Riesenbegabung, sondern nur den Mut, jemanden einzuladen, auf jemanden zuzugehen. Und das schenkt uns der Heilige Geist immer wieder neu. Und für den Heiligen Geist, da gibt es kein zu wenig oder zu schlecht oder nicht ausreichend oder zu müde, sondern es ist immer mehr als genug. Erinnern wir uns nochmal an den ersten Teil meiner Predigt. Ein Talent Silber, das ist der Lohn für 20 Jahre Arbeiten. Wir sind alle überreich beschenkt und begabt. Wir müssen uns nur einsetzen lassen. Bitten wir den Heiligen Geist darum, uns unsere Aufgaben zu zeigen. Kommen wir zur dritten und letzten großen Frage. Wohin wird uns das führen? Wir verstehen nun, dass Gott uns allen Begabungen, Eigenschaften und Talente anvertraut hat. Wozu? Damit wir die Nachricht vom Reich Gottes ausbreiten. Wenn wir das tun, dann verändern wir die Welt um uns herum. Und das grundlegend. Ich habe es oben schon erwähnt, das Reich Gottes ist mitten unter uns und es liegt in unseren Händen, in den Händen seiner Kirche, die Nachricht zu verbreiten, wo Menschen sich im Namen Gottes treffen, wo sie in seinem Namen und Auftrag handeln, da passieren Wunder. Da werden Menschen heil. Da werden Wunden geschlossen und Liebe gelebt. Da ist Wärme. Da wird die Welt jeden Tag ein bisschen besser. Die Menschen sind Jesus gefolgt, weil hier etwas von Gottes Liebe auf Erden sichtbar war. Und das ist der Auftrag, den auch wir haben. Gottes Liebe soll offenbar werden. Und es ist noch mehr als das. Es ist der Sinn unseres Lebens, Liebe zu leben und so den Menschen Gott zu zeigen. Und zwar zuerst unter uns, wie Jesus es sagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und dann zu den Menschen, insbesondere zu den Bedürftigen, zu den Kranken und Schwachen, auch denen im Geist und Glauben. Wir erinnern uns, wie Jesus es sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das ist etwas, das ich aus dem Leben meiner Mutter nochmal neu mitgenommen habe. Liebe üben, keine Angst zu haben, sondern offen zu sein für alle und mutig von Gottes Liebe zu erzählen. Von daher lasst uns losziehen und unsere großen Begabungen entdecken, die er in uns hineingelegt hat. Lasst uns einfach nachsehen, was Gott dir und mir geschenkt hat, was er in dich hineingelegt hat und was du einsetzen darfst. Wie sagt es Petrus, dient einander mit der Gabe, an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Denn es sind alles gute Gaben, die uns vom Vater im Himmel anvertraut sind. Und bei ihm gibt es alles im Überfluss. Und darum wollen wir es tun, sein Reich, seine Liebe, sein Erbarmen sichtbar machen auf Erden, jeden Tag aufs Neue, bis dass er wiederkommt und wir mit ihm feiern. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.